Business. Und mit diesem Zeugnis als Auftakt möchte ich gern in den nächsten Teil unserer Predigtreihe einsteigen, was Offense betrifft. Und zwar vom Fluchen zum Segnen. Immer, wenn ich anderen etwas vorhalte, immer wenn ich ihnen im negativen Fall Schlechtes wünsche und ihm eins auswischen möchte, dann spreche ich Negatives über diese Person aus. Jesus fordert uns heraus, statt zu fluchen, zu segnen. Am Ende der Predigt wird eine Herausforderung für dich stehen, wo du dich entscheiden kannst, ich mache die, ich nehme sie an, lass mich herausfordern oder ich lasse mich nicht herausfordern. Das heißt, seid auf diese Reise gespannt. Wir lesen viel vom Loslassen und ich glaube, dass man mit viel Seelsorge, dass man mit viel Hilfe von anderen Menschen Dinge auch tatsächlich loslassen kann. Aber um Vergebung zu bekommen, damit es zu einem Segnen wird, nicht nur ein Loslassen, dass ich wieder frei bin, sondern damit es zu einem Segnen wird, dort braucht es noch weitere Schritte, dort braucht es etwas weiteres. Vielleicht mir noch ein Punkt, warum fällt es mir so schwer, solche Dinge loszulassen, Kränkungen loszulassen? Wisst ihr, was ich gekommen bin? Das ist mein Gerechtigkeitsempfinden. Und ich glaube, ihr kennt das. Versuche euch mal auf die Sprünge zu helfen. Es kann doch nicht sein, dass der mir so davonkommt. Autobahn, bestes Beispiel. Ich bin auf der linken Spur. Jemand auf der Mittelspur bummelt so vor sich hin. Plötzlich taucht vor ihm ein weiteres Auto auf, was er eigentlich schon längst hätte sehen können. Und er fährt nur minimal schneller und zieht zack auf die linke Spur rüber. Und ich muss in die Eisen, Bremsen, Kinder hinten drin und so weiter. Und er fährt weiter mit seinen 133 auf der linken Spur, hinter ihm staut sich und so weiter. Und ich, mein Gerechtigkeitsempfinden sagt, der muss doch merken, was er macht. Also muss ich das ihm irgendwie zeigen. Also das heißt für mich, der Abstand ist kein Sicherheitsabstand mehr oder was anderes. Oder ich zeige ihm dann deutlich, dass man auch rechts fahren kann, wenn ich an ihm vorbei bin und zwar nicht mit viel Abstand und so weiter. Also versteht ihr, das ist keine Rache, das ist Pädagogik, das ist Erziehung, das ist Menschen helfen, es zu verstehen. Und der kann doch nicht ungebildet weiter Auto fahren, das geht doch nicht, ne? Und dann, ich fühle mich gekränkt und drücke das aus. Ne? Und ihr kennt das wahrscheinlich auch im zwischenmenschlichen Bereich, hey, der kann mir doch einfach nicht so davonkommen. Der Autofahrer, der während ich an der Fußgängerampel stehe, über den Bordstein fährt, weil er noch einen, der links abbiegen möchte, vorbeifahren möchte, da kann ich doch hinterherrufen, der muss doch wissen, dass er was falsch gemacht hat. Oder ich stelle den Radlenker so absichtlich in die Fahrbahn rein, dass er eben nicht vorbeikommt und weiß, okay, hier ist es zu eng und so. Also alles erlebt, mittendrin. Es ist manchmal nicht so einfach, da rauszukommen, weil ich ein Gerechtigkeitsempfinden habe, weil ich sage, hey, das kann doch nicht sein, dass ich einfach loslasse und eine andere Person davonkommt. Und es ist eigentlich verrückt, dass man von mir verlangt, einfach Dinge loszulassen. Und ich möchte euch heute einen Bibeltext lesen, aus dem Matthäus-Evangelium, der aber genau das aufgreift. Und wenn ich den lese und versuche zu leben, dann sage ich, Jesus, wie geht das? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Vielleicht ist das in deiner Welt möglich, aber in der Welt, in der ich lebe, ey, da wirst du überrollt, da wirst du zum Fußabtreter, wenn du so lebst. Aber passt mal auf den Bibeltext auf, um den es jetzt geht. Matthäus 5, das ist die Bergpredigt ab Vers 38. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das ist im Alten Testament das Gerechtigkeitsempfinden und wie Gerechtigkeit geübt wird. An sich etwas Gutes. Das ist nämlich eine Begrenzung, dass Rache nicht eskaliert, sondern dass, wenn jemand einen Schaden entsteht, wird der anderen Person ein Schaden in gleicher Höhe, nicht mehr, zugefügt. Also das wird begrenzt, darf nicht eskalieren. Ich aber, sagt Jesus, sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wie geht das? Also, irgendwie sträubt sich da in mir alles. Wenn mir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann bringe ich doch meine linke nicht so in Position. Es sei denn, ich provoziere, ne? Aber ich bringe doch nicht die linke in Position. Okay, gut, ist in Ordnung, mach. Nee. Oder? Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Mantel. Also du wirst vor Gericht angeklagt und du hast Schulden und dein Hemd wird sozusagen gepfändet oder so weg. Dann sagst du, ach übrigens, ich habe hier einen schönen Mantel, der passt wunderbar dazu. Hier kannst du auch noch haben. Macht das jemand? weiter. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit dem zwei. Damals war es so, die römischen Soldaten, das Volk Israel oder Israel, war unter der Zwangsherrschaft der Römer, war okkupiert. Jeder römische Soldat hatte das Recht gehabt, einen Israeliten zu zwingen, eine Last für ihn zu tragen. Maximal eine Meile. Und das wurde auch gemacht. Egal, was du gerade zu tun hattest, wenn ein römischer Soldat kommt und sagt, trag mal meine Waffe, dann musstest du die Waffe tragen. Oder trag mal meinen Eimer Süßigkeit, was auch immer. Ne? Musst du eben tragen. Eine Meile. Und dann hat er den Nächsten gefragt. Aber hier heißt es, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, daher kommt das Wort zwingen, dann geh zwei mit ihm. Ja, wir sind eine Meile gelaufen, jetzt ist der Nächste dran. Nee, mach ruhig, ich trage das noch eine Meile, mir geht's gut, alles gut. Macht das jemand? Ich meine, eine Meile, 1,6 Kilometer, vielleicht eine ganz andere Richtung als die, in die du wolltest. Dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der das von dir borgen will. Wo man sich fragt, hey Jesus, was hast du, was lebst du hier? Was gibst du uns mit? Und Jesus hat das übrigens nicht nur gepredigt, er hat das auch gelebt. Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert und man sieht in den gesamten Osterereignissen, wie Jesus diese Ethik gelebt hat. Und dennoch stellt man sich die Frage, hey, wie soll man das heute verstehen? Wie soll man heute leben angesichts des Überfalls von Russland auf die Ukraine? Halt die andere Wange hin, gib ihnen jetzt auch noch die nächste Stadt. Wie soll das gelebt werden? Angesichts von Missbrauchsskandalen. Dann hätten ja Aggressoren oder Täter freie Hand. Jesus, ist das dein Ernst? Ist das das, was du möchtest? Dass wir uns schutzlos machen? Dass wir uns einfach hingeben? Darf ich meine Familie nicht verteidigen, wenn denen etwas angetan wird? Ich glaube, dass es bei dem, was Jesus ausdrücken möchte, um eine andere Frage geht. Ja, die Bergpredigt, so wie wir sie hier lesen, sie ist radikal. Und Jesus spricht von einer Ordnung, die so nicht unsere ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Er spricht von einer idealen, anzustrebenden Welt, von einer Dimension im Miteinander, die uns noch unbekannt ist. Wo wir sagen, ja, wenn das so wäre, wäre das wunderbar. Aber keiner macht den Anfang, oder es ist so schwer, den Anfang zu machen, oder es funktioniert einfach nicht. Zumindest auf der sichtbaren Ebene. Es ist eine Ordnung oder die Ordnung des Reiches Gottes, seines Reiches, das nicht von dieser Welt ist. Was mir hilft, das zu verstehen, ist Folgendes. Bei dem, was Jesus hier ausdrückt, handelt es sich nicht um eine juristische Komponente. Es geht nicht um das Gutheißen von Unrecht. Jesus sagt damit nicht, hey, Unrecht ist Tür und Tor geöffnet und es ist alles okay, es ist alles erlaubt, du musst alles zulassen. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine geistliche Dimension, um eine seelische Komponente, um eine innere Haltung und Einstellung. Kein noch so gerechtes Urteil, was gesprochen wird, schafft es, dass du wieder ruhig schlafen kannst, schafft es, dass du innerlich zur Ruhe kommst. Da gehört mehr dazu, nämlich diese innere Einstellung. Was tust du, wenn du zu Unrecht beschuldigt wirst? Was tun, wenn man sogar zu Unrecht von Menschen beschuldigt wird, die es eigentlich besser wissen müssen? Die es normalerweise, die dich kennen, die dich lieben und von denen du dachtest, du kannst ihnen vertrauen. Was tust du dann? Wir finden im Neuen Testament bei einem Jünger von Jesus, der ihm ganz nah war, in seinem Brief einige Hinweise dazu. Und zwar ist es der Apostel Petrus. Und wir wollen uns aus dem Petrusbrief einige Hinweise angucken, wie er das gelebt hat. Denn Petrus hat das auch gehört. Er hat diese Bergpredigt mitbekommen, er hat Jesus live erlebt, er hat die Kreuzigung miterlebt. Das hat sich bei ihm so sehr eingebrannt, weil er dort super versagt hat und das für ihn ein Ereignis in seinem Leben ist, wo er wahrscheinlich nie wieder etwas vergessen kann davon. Und ich möchte mit euch ein paar Bibelverse ansehen aus dem ersten Petrusbrief und auch darüber hinaus, wie man damit umgeht, wenn man verletzt wird, wie man dort wieder rauskommt und wie es schließlich möglich ist, vom Fluchen, von einer inneren Haltung der Abwehr oder der Abneigung hin zum Segnen zu kommen. Also, die erste Bibelstelle, die ich dazu lesen möchte, um vom Fluchen zum Segnen zu kommen, oder der erste Punkt erstmal vorneweg gestellt, ist Gott vertrauen. Das klingt so lapidar. Aber das ist genau das, was Friedhild vorhin gesagt hat, das Loslassen und das Gott lassen. Und nicht ich selber, nehme Dinge in die Hand. Sag nicht, aus Sprüche 20, Vers 22, sag nicht, ich will das Böse vergelten, warte auf Jahwe, dann hilft er dir. Ich habe Dinge gern selber in der Hand. Und hier wird aber gesagt, warte auf Jahwe, dann hilft er dir. Nimm die Dinge nicht selbst in die Hand, sondern lass Gott machen. Oder aus 5. Mose, liegt es nicht bei mir verborgen, bei meinen Schätzen versiegelt, das ganze Geschehen? Mein ist die Rache und das Vergelten zu der Zeit, wenn ihr Fuß wankt. Denn ihr Unglückstag wird kommen, ihre Zukunft eilt herbei. Das sagt Gott. Er behält sich das selber vor. Aktion zu ergreifen, das behält sich Gott vor. Er sagt, hey, ich kümmere mich darum. Ich schaffe Gerechtigkeit. Du bist nicht für Gerechtigkeit verantwortlich. Das sagt nichts gegen unser Rechtssystem oder gegen unsere Rechtsprechung. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber Gott sagt, hey, du selbst, fang nicht an, selbst in Aktion zu treten, sondern lass los, vertrau mir, lass mich das handeln. Und jetzt kommt ein Vers aus dem 1. Petrusbrief, was ich vorhin schon angekündigt habe. Und dort heißt es, da schreibt Petrus über Jesus. Er, Jesus, hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Stell dir mal vor, das ist Jesus. Hey, Jesus ist Gottes Sohn, der sitzt also ganz nah an der Quelle, ganz nah an Gott dran. Aus seiner Perspektive hätte er gesagt, ja komm, eigentlich könnte ich und so weiter. Dass der ganze Rechtsprozess um seine Kreuzigung, um seine Hinrichtung, der ist völlig absurd gelaufen. Diejenigen, die ihn verhaftet haben, haben ihn angeklagt und auch noch den Prozess geführt. Es war ein Prozess, der in der Nacht geführt wurde, was überhaupt nicht funktioniert. In der Nacht ist der Prozess gemacht worden, der ist nicht der nächste Tag abgewartet. Und Jesus ist derjenige, der sagt, er litt und drohte nicht mit Vergeltung. Er wurde beleidigt, er schimpfte nicht zurück. Er war in der entwürdigsten Position am Kreuz. Er hing am Kreuz und unter ihm haben sie seine Unterhosen verlost. Und Jesus hing am Kreuz. Und hat das zugelassen. Er hat Gott vertraut und die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Und weiter heißt es dann aus Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Gott vertrauen ist gar nicht so einfach an der Stelle, weil Gott vertrauen heißt, ich gebe Dinge aus der Hand. Ich lasse sie los. Und das, was mir eigentlich vielleicht nahe liegt, je nach Charakter, manche sind explosiv, manche sind implosiv, andere sind manipulativ, bei anderen merkt man gar nichts, aber du weißt, das schlummert was im Untergrund. Egal was es ist, egal wozu du natürlicherweise tendierst, Gott fragt dich und fordert dich heraus, hier lässt du es los, vertraust du mir, dass ich mich darum kümmern möchte. Das Zweite, ein zweiter wichtiger Schritt ist, auf das Ziel fokussiert zu bleiben. Nämlich die Frage, hier, was ist Gottes Ziel in alledem? Josef im Alten Testament, er hat das Ziel aus den Augen verloren, aber am Ende seines Lebens sehen wir, dass Gott ihn auf der Spur gehalten hat. Die Träume, die er hatte, wo Gott ihn vorbereitet hat, hey, deine Familie wird sich vor dir verbeugen, sogar Sonne, Mond und Sterne, und er hat das so super unglücklich seiner Familie beigebracht und gesagt, hey, übrigens nebenbei, ihr werdet und so weiter. Es ist eingetreten. Das war das Ziel. Gott hatte etwas vorgehabt mit ihm. Er war noch nicht reif dafür, aber er hat etwas vorgehabt damit. Deshalb ist der zweite Schritt so, bleib auf das Ziel fokussiert, bleib auf das fokussiert, was Gott mit dir vorhat. Hebräer 12, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Hier fordert uns der Schreiber im Hebräerbrief auf, dass wir uns fokussieren, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir nicht nach links, nach rechts und überall oder uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Der Feind wird Beleidigungen benutzen, um dich vom Ziel abzuhalten. Er wird dein Herz verletzen. Warum hat Gott mich in diese Ehe gelassen? Warum hat Gott mich überhaupt nicht in eine Ehe gelassen? Warum hat Gott dir erlaubt, diesen Job zu bekommen? Warum hat Gott zugelassen, dass du gerade in diese Familie reingeboren wurdest? Und dieses Gefühl der Kränkung, dieses innerlich verletzt zu sein, kann dich so leicht davon ablenken, dass du Gottes Absicht mit deinem Leben verpasst, weil du jahrelang haderst oder monatelang haderst oder je nachdem. Gott war in der Lage, den Verrat von Josefs Brüdern rückgängig zu machen. Da, wo man denkt, das kann nicht wahr sein, jetzt ist Gottes Plan völlig gescheitert mit Josef. Jetzt haben die den verkauft, getrennt von seiner Familie. Wie soll denn das funktionieren, dass sie wieder zusammenkommen? Das ist ja undenkbar. Er ist Sklave und sie sind freie Menschen. Aber Gott war in der Lage dazu. Gott war in der Lage, die Verfolgung Davids von dem König zu nehmen und dass er ein König wird nach Gottes eigenem Herzen. Sein Leben war sehr oft nicht nur so ein bisschen in Gefahr, sondern es gab ein Mordkommando. Er wurde verfolgt. Und dabei war er der gesalbte König. Und trotzdem hat Gott dafür gesorgt, dass er auf dem Thron sitzt. Dass David irgendwann der König wird. Obwohl Saul das verhindern wollte. Mit allen Macht, mit allen Mitteln, die er hatte als König. Lass es nicht zu, dass das, was du gerade durchmachst, was dir vielleicht zu schaffen macht, dass du dadurch die Tatsache aus den Augen verlierst, Gott wirkt an dir und Gott wirkt in deinem Leben. Lass es nicht zu, dass dich davon ablenkt. Der Feind ist nicht die Person gegenüber. Das ist nicht der Feind, sondern der Feind ist vielleicht hinter der Person gegenüber. Wenn du dich angegriffen fühlst, wenn ich mich angegriffen fühle durch meine Frau, durch Nancy, blicke ich ganz schnell auf sie und vergesse, Moment, das ist nicht sie, es ist der Feind hinter dir, der versucht, mich anzugreifen. Mach dich nicht mit dem Feind eins und kämpfe gegen deine eigene Familie. Gottes Absicht könnte sein, dass du die Arbeit des Teufels in dieser Person zunichte machst, in dieser Gruppe, in dieser Familie zunichte machst, aber nicht die Person, die Gruppe. Es gibt einen Feind. Vielleicht ist es gut, das neu zu hören. Es gibt einen Feind. Und das ist nicht notwendigerweise eine Person. Es gibt einen Feind in deiner Familie. Der Feind hat ganz klar auf dem Plan, wenn du verheiratet bist, dass deine Ehe nicht funktioniert. Der Feind hat auf dem Plan, dass du selbst frustriert bist. Der Feind hat auf dem Plan, dass das Verhältnis von Eltern und Kindern zerstört, zerrüttet wird. Das sind die Absichten des Feindes. Wir haben einen Feind. Aber der Feind ist nicht in der anderen Person. Er steckt maximal hinter der anderen Person. Deshalb finde den richtigen Feind und bleib auf das Ziel fokussiert, was Gott mit dir vorhat. Und noch auf 1. Prediger 12. Dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Jesus war auf ein Ziel fokussiert und hat gewusst, hey, ich muss am Kreuz sterben. Und wisst ihr was? Jesus hatte keinen Bock aufs Sterben gehabt. Er wollte das nicht. Kurz vor seinem Tod hat er noch gesagt, ey, Vater, wenn es möglich ist, so lass es doch an mir vorübergehen. Ich will das nicht. Das macht mir Jesus übrigens sympathisch. Er ist nicht der Held, der ans Kreuz gegangen ist und sagt, mach ich alles, kommt her, Welt verloren, ich rette euch alle. Jesus wollte das nicht. Er hatte Angst gehabt. Er hatte so große Angst gehabt, nicht nur theoretisch Angst, sondern das hat getrieft. Er hat getrieft vor Angst. Aber er wusste, mein Ziel ist die Rettung der Welt. Und weil das Ziel zählt, gehe ich durch diesen ganzen Mist hier durch. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen und sündige Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht dadurch den Mut. Und der dritte Schritt ist der, wo wir heute hinwollen. Nummer 3. Dort heißt es nämlich, vergelte Böses mit Gutem. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, wo die Soldaten da unten seine Unterhose in der Hand hatten und sie gelost haben, wer die wohl bekommen könnte, sagt Jesus nicht peinlich berührt, ey, könnte sie nicht mir geben oder irgend sowas, sondern er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sein Herz schlägt für andere Menschen. Und hier wird es ziemlich herausfordernd. Du kennst diese Geschichte, es war einfach nur ein falscher Prozess. Pilatus liefert Jesus zur Hinrichtung aus, nachdem so viele Dinge einfach schiefgelaufen sind, wo man sagen könnte, hey, wenn man das Ganze wieder aufrollen würde, den Prozess, würde Jesus nicht am Kreuz landen. Denn Pilatus hat selbst gesagt, hey, willst du dich nicht verteidigen? Ich glaube, du hast gute Karten hier. Das, was die vorbringen, das hat nicht wirklich Hand und Fuß. Und Jesus sagt, wie gesagt, vergib ihnen. Und jetzt kommen aus dem Römerbrief noch ein Teil 2 von den Versen, vergelte nicht Böses mit Bösem. Und ich möchte jetzt nicht nur die Verse bis 19 lesen, sondern die nächsten Verse danach. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Werde der größte Fürsprecher von der Person, die dich kränkt. Werde der größte Fürsprecher für deinen Mann, vielleicht für deine Frau. Nimm dir vor, dass du umso mehr beten wirst, je schlechter du behandelt wirst, damit er oder sie Gottes Liebe erfährt und gerettet wird. Werde vielleicht zur größten Fürsprecherin deiner Chefin, obwohl du den Eindruck hast, das geht definitiv nicht gut. Aber sie braucht vielleicht gerade dich jetzt als Fürsprecherin. Nimm dir vor, dass du, solange Gott dich in diese Firma willst, für diese Person betest, damit sie Gottes Liebe und Gottes Heilung erfährt. Und hier ist das, was wiederum Petrus dazu sagt. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte. Vom Fluchen zum Segnen. Denn Gott hat euch berufen, Segen zu erben. Oder in einer anderen Übersetzung, zahlt nicht Böses mit Bösem heim und auch nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Stattdessen segnet. Denn dazu seid ihr von Gott berufen, dass ihr Erben des Segens seid. Das ist es, wozu wir berufen sind, dass wir selbst Segen erben. Und Segen erben wir dann, wenn wir selbst Segen aussehen und etwas von dem Segen weitergeben, der was uns herausfordert. Und deshalb möchte ich euch zum Schluss herausfordern. Ich habe ja vorhin schon am Anfang eine Challenge angekündigt. Es wird Zeiten geben, in denen Leute Dinge über dich sagen, die dich verleumden, die vielleicht deinen Charakter diffamieren. Und die Frage ist, nach Jesus' persönlichem Beispiel, nach dem, was wir bei Josef gesehen haben, wie lebst du? Bleibst du bei deiner Berufung? Bleibst du an Jesus dran? Oder willst du selbst anfangen, Dinge zu verteidigen, dich selbst zu verteidigen? Schaffst du es, Gott zu lassen, Gott zu vertrauen? Schaffst du es, fokussiert zu bleiben? Und die Herausforderung für diese Woche ist, segne jemanden in dieser Woche, der dich beleidigt hat, der dich gekränkt hat, der dich herausgefordert hat. Vielleicht musst du dazu eine Extrameile gehen, wie wir das vorhin schon hatten. Vielleicht machst du das über andere Menschen. Und ich habe selbst schon diese Situationen durchgemacht und erlebt. Es sträubt sich vielleicht alles in dir dagegen, zu sagen, nee, das geht da nicht. Das geht völlig gegen dein Gerechtigkeitsempfinden. Aber es ist der Schlüssel, damit in der geistlichen Welt ein Schalter umgelegt wird, damit ein Fluch gebrochen werden kann. Und das hast du in der Hand. Hier hast du einen Schlüssel in der Hand, um für die Zukunft Weichen zu stellen, die sonst kein anderer stellen würde. Bei Josef haben wir gesehen, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Nichts kann dich aus der Berufung für dein Leben raushauen. Weder Mächte noch andere Menschen, nichts. Nur du selbst. Und du kannst dir selber den Weg versperren oder du kannst die Zukunft geistlich aufschließen, indem du zum Fluchen, vom Fluchen zum Segnen kommst. Amen.